Groß ist der Herr. Keiner ist wie er. Er ist ein wunderbarer Gott. Ja, zu Recht haben wir so gesungen und doch sehen wir dies nicht immer praktisch in unserem Leben. Manchmal stellt unser Leben es regelrecht in Frage, ob das stimmt. Wir erleben nicht immer nur, dass Gott groß und wunderbar ist. Und so fallen uns immer wieder Gründe ein, um Gott nicht zu loben, um sich nicht zu freuen, sondern eher traurig zu sein und zu klagen. Das ist auch Realität. Und gerade beschäftigen wir uns da in der Predigtreihe mit Jeremia, beziehungsweise immer wieder. Es geht ja nicht jeden Sonntag damit weiter, sondern haben wir Mitte April ist es schon her, dass wir mit der Predigtreihe gestartet haben, und so setzen wir die immer wieder fort, wenn ich predige. Bisher hatten wir 3 Predigten dazu und nun liegen schon wieder 2 Sonntage zwischen heute und der letzten Predigt. Ich glaube, da hilft vielleicht ein kleiner Rückblick oder ein Überblick über die Predigtreihe. Die Predigtreihe lautet Lasst uns klagen, also Jeremia, lasst uns klagen. Und da haben wir ein paar Gründe zu klagen gesehen. In der ersten Predigt zu Jeremia 1 bis 10 haben wir gesehen, wie Jeremia wegen der Ungerechtigkeit des Volkes klagt und Gott auch und das Volk auch zur Umkehr ruft. Und so können auch wir die Ungerechtigkeit anderer klagen. In der zweiten Predigt zu Kapitel 11 bis 20 haben wir gesehen, wie Jeremia selbst leidet. Und in diesem Zusammenhang ging es auch darum, dass auch wir unser Leid klagen dürfen. Und in der letzten Predigt ging es um die schlechten Führer von Israel, beziehungsweise die Könige, die Priester und Propheten, die das Volk in ihr Unglück geführt haben. Dabei haben wir die Kapitel 21 bis 29 und auch die Kapitel 34 bis 38 angeschaut, weil diese eben thematisch davon handeln und so miteinander verbunden sind. Ja, bei diesem Überblick fällt natürlich direkt auf, dass hier dazwischen nochmal ein kürzerer Abschnitt ist, um den es heute gehen soll. Und in der fünften, und das ist dann auch schon die letzte Predigt zu Jeremia, da werden wir dann die restlichen Kapitel und auch die Klagelieder, die ja auch Jeremia geschrieben hat, anschauen. Hier habt ihr also einen groben Überblick über Jeremia. Vielleicht sagt einer, ach, das ist mir zu grob, es ist auch sehr grob. Ich will mir das genau anschauen. Und nun gibt es dafür auch die Möglichkeit, sich das Buch Jeremia und die Klagelieder mit anderen zusammen genauer anzuschauen. Es gibt nämlich eine Bibellesegruppe von unserer Gemeinde, die heute startet. Also heute ist der erste Tag. Dabei werden wir jeden Tag ein Kapitel lesen von Jeremia und am Schluss den Klagenliedern. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, sich auszutauschen. Nun, wie soll das funktionieren? Natürlich treffen wir uns dafür nicht täglich vor Ort. Das wäre wahrscheinlich für viele nicht möglich. Stattdessen gibt es eine Bibel-App, diese heißt YouVersion. Vielleicht kennt sie der eine oder andere. Die wurde schon über 600 Millionen Mal heruntergeladen weltweit. Also die ist sehr verbreitet. Und da gibt es einen Bibelleseplan, womit wir das eben tun können, gemeinsam ein Kapitel pro Tag lesen und uns dann auch über diese App darüber austauschen. Nur nochmal hier als Hinweis, der Link dazu findet ihr in der letzten Freitagsmail. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dürft ihr aber auch gerne einfach nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. So, nun aber wieder zum Überblick. Hier sehen wir ein paar Gründe, weshalb Jeremia klagt. Und er prophezeit, dass Israel viel leiden muss, weil sie so ungerecht handeln und trotz Jeremias Warnungen nicht umkehren, sondern ihn sogar noch misshandeln und schlecht behandeln. Und weil sie sich eben auf die schlechte Führung verlassen. Wir haben in den bisherigen Predigten auch gehört, dass Gott dafür eben Gericht schickt. Israel wird besiegt, zerstört und das Volk weggeführt werden. Doch so soll es nicht bleiben. Und so heißt es in Jeremia 30, das Wort des Herrn erging an Jeremia. Der Herr, der Gott Israels, gab ihm den Auftrag, Schreib alles, was ich dir gesagt habe, in ein Buch. Denn die Zeit kommt, in der ich für mein Volk, die Leute aus Israel und aus Juda, alles wieder zum Guten wende. Ich werde sie zurückbringen in das Land, das ich ihren Vorfahren gegeben habe. Sie sollen es wieder in Besitz nehmen. So wird der heutige Predigttext eingeleitet. Gott wird Israel wieder in ihr Land zurückführen. Das ist diese große Verheißung, die Gott gibt. Und dieser Satz wird hier eingeleitet, ich habe es fett markiert, mit dem Gott wird alles wieder zum Guten wenden. Und diese Formulierung ist in unserem Abschnitt sehr zentral. Nirgends sonst im Alten Testament taucht sie so häufig auf wie hier in diesen vier Kapiteln. Dazu habe ich euch eine kleine Übersicht mitgebracht, wo wir nur jetzt mal die Bücher sehen, wo diese Formulierung überhaupt vorkommt. Und da sehen wir schon, das sind gar nicht so viele und da kommt es auch nirgends so häufig vor. Insgesamt kommt diese Formulierung, Gott wird alles zum Guten wenden, nur 27 Mal im Alten Testament vor. In den meisten Büchern jedoch nur vereinzelt, in den Psalmen mit 5-mal noch am zweitmeisten. Heute haben wir dazu bereits einen Psalm gesehen, in welchem diese Formulierung auch auftaucht. Vielleicht hat sich auch jemand gemerkt, welcher Psalm das war, weiß das noch jemand? Psalm 126, sehr gut. Da kommt diese Formulierung vor, vielleicht hat es der eine so ein bisschen gemerkt. In der deutschen Übersetzung ist das vielleicht auch ein bisschen bisschen schwierig zu sehen, weil es teilweise ein bisschen anders formuliert wird wie hier. Aber im Hebräischen, in welchem ja auch der größte Teil vom Alten Testament geschrieben ist, da stecken dahinter zwei gleiche Wörter, die im Psalm 126 zum Beispiel auch schon zweimal vorkommen, also nicht nur einmal. Auf jeden Fall kommt diese Formulierung im Buch Jeremia mit Abstand am häufigsten vor, nicht schwer zu erkennen hier, 11-mal von 27-mal und von diesen 11-mal 7-mal in unserem Predigttext. Ja, was bedeutet das also hier? Eigentlich geht es bei dieser Formulierung nur um zwei hebräische Wörter, nämlich um zwei Wörter, die dieselbe Wurzel haben, also Schuf und Shevut. Das sieht man hier auch direkt mit der Wurzel anhand von den Buchstaben, die ich hier groß geschrieben habe und fett markiert habe, dass das dieselben sind. Im Hebräischen kann das vielleicht der eine oder andere auch ein wenig entdecken, dass da einige Sachen gleich sind. Und das erste ist eben ein Verb, das eben auch das Wenden bedeutet und man aber auch mit Umkehren, Zurückkehren, Zurückbringen oder Wiederherstellen übersetzen kann. Und das zweite ist das Substantiv davon, das Nomen Wendung, was man eben mit Geschick, Schicksal oder Glück übersetzen kann. Also man könnte sagen, Gott wendet die Wendung oder noch besser, Gott wendet das Geschick, das Schicksal. Und bei Jeremia sehen wir, das Schicksal vom Volk ist erstmal nicht positiv, sondern eher sehr negativ. Das heißt, Gott wendet das wieder zum Guten. Und so wird hier eben übersetzt, Gott wird alles wieder zum Guten wenden. Ja, die Jeremia und die Israeliten haben viele Gründe zu klagen. Sie werden als Sklaven weggeführt und müssen ihren Besiegern dienen. Sie sind ihnen schutzlos ausgeliefert. Einige werden diese Gefangenschaft auch nicht überleben. Doch die Israeliten sind nicht ohne Grund in diese Lage gekommen. Und so heißt es ein paar Verse weiter im gleichen Kapitel, da sagt Gott selbst, so hart habe ich dich, also Israel, bestraft wegen deiner zahllosen Vergehen. Warum beklagst du dich darüber, dass du so zugerichtet wurdest? Wegen deiner großen Schuld, wegen deiner zahllosen Vergehen musste ich dich so bestrafen. Gott hat Israel zu Recht bestraft. Und das klingt für uns schon mal sehr hart. Warum beklagst du dich? Das hast du doch verdient. Heißt das nun, dass Israel sich nicht beklagen darf? Ja, hier geht es nicht darum, dass jegliches Klagen verboten ist. Stattdessen kann man sich die Situation vielleicht wie vor Gericht vorstellen. Da ist ein Wiederholungstäter, der verurteilt wird und hart bestraft wird. Doch er beklagt sich, als wäre er völlig überrascht, dass plötzlich eine harte Strafe kommt. Und so sagt Gott hier, Israel, du hast immer wieder Unrecht getan. Und obwohl ich dich immer wieder gewarnt habe, bist du nicht umgekehrt. Du hast weiter so gehandelt. Und nun, wo ich dich bestrafe, da bist du überrascht und gibst mir sogar noch die Schuld. Nein, Israel ist nicht unschuldig, sondern hat diese Strafe ihm verdient. Aber wie wir gesehen haben, geht mit dieser Strafe eben auch eine Verheißung einher. Diese wird weiter beschrieben. Ich, also Gott, werde das Joch von den Schultern der Nachkommen Jakobs, dem Volk Israel, nehmen und zerbrechen. Ihre Fesseln werde ich zerreißen. Sie sollen nicht mehr Sklaven fremder Herren sein, sondern mir dienen, dem Herrn, ihrem Gott und dem Mann aus der Nachkommenschaft Davids, den ich als König über sie einsetzen werde. Ihr Nachkommen Jakobs, habt keine Angst, sagt der Herr. Ihr steht unter meinem Schutz. Ihr Leute von Israel, verliert nicht den Mut. Ich hole euch und eure Kinder heraus aus dem fernen Land, in dem man euch gefangen hält. Ihr werdet zurückkehren in euer Land und dort in Frieden leben, sicher und ungestört. Wenn man das jetzt nun vergleicht mit der Situation, die sie haben praktisch in der Gefangenschaft, dann sehen wir, wie Gott wirklich alles wieder zum Guten wendet. Das ist nicht irgendwie eine Floskel, sondern Gott zeigt hier, was er für sie bereit hat. Freiheit, sie sollen Gott dienen. Hier sehen wir auch eine Anspielung auf den Messias, also das heißt den König, den Gott eben senden wird, der sie gut führen wird. Und weiter hat Gott für sie Sicherheit, Schutz, Frieden. Sie können dort ungestört leben. Gott bestraft Israel zwar, dass das nicht, weil er möchte, dass es ihnen schlecht geht, nein, weil er das eben nicht möchte, wird er sich ihnen wieder zuwenden. Und weiter heißt es, der Herr sagt, ich werde mit den Nachkommen Jakobs Erbarmen haben und alles wieder zum Guten wenden. Über den Bergen von Schutt sollen ihre Städte neu erstehen, die Paläste an der alten Stelle wieder aufgebaut werden. Mein Volk soll sich wieder freuen können und Danklieder singen. Ich lasse es wieder wachsen an Zahl und nicht mehr abnehmen. Ich bringe sie so zu Ehren, dass niemand sie mehr verachtet. Wir sehen, Gott meint es gut und wird sich Israel so auch wieder zeigen. Und natürlich sehen die Israeliten dies in ihrer aktuellen Situation nicht, in ihrer Niederlage. Ihre Feinde triumphieren und sagen ihnen sogar noch, ach, Gott hat euch verlassen. Manchmal fühlt sich das doch auch für uns so an. Es geht uns schlecht. Wir fragen uns, meint es Gott doch nicht gut mit mir? Manchmal sehen wir nicht, wie Gott es trotz unseren Umständen gut mit uns meinen kann. Es ist nicht immer so offensichtlich, wie jetzt hier bei den Israeliten, dass wir wegen unserer Ungerechtigkeit Konsequenzen tragen müssen und es uns deshalb schlecht geht. Und sicherlich gibt es das auch, dass wir Konsequenzen tragen müssen, aber es gibt auch die Situation, wo wir beim besten Willen nicht verstehen können, warum es uns so gehen muss. Und vielleicht fühlt es sich für dich gerade auch so an, wie eben für die Israeliten damals, denen es schlecht ging. Und ich glaube, dann gilt auch für dich genauso, was Gott hier den Israeliten weitersagt. Das heißt, von weit her ist der Herr seinem Volk erschienen. Er sagt, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin dir treu wie am ersten Tag. Israel, meine Geliebte, ich gebe dir einen neuen Anfang. Deine Städte baue ich wieder auf. Leg die Trauer ab, nimm wieder deine Tamburine und tanze im Festreigen mit. Und später heißt es weiter, der Herr sagt, singt und jubelt, freut euch mit Israel, dem ersten aller Völker. Preist und dankt, sagt es überall weiter, der Herr hat geholfen, Alle, die von seinem Volk übrig geblieben sind, hat er befreit. Und Gott beschreibt das noch weiter in diesen Kapiteln, wie auch die Israeliten zurückkehren. Nochmal ein paar Verse weiter. Sie kommen zum Berg Zion, also das ist der Berg, wo der Tempel stand in Jerusalem, und stimmen Jubellieder an. Sie freuen sich über meine Gaben, über Korn, Wein und Öl, über Schafe und Rinder. Sie blühen und gedeihen wie ein bewässerter Garten. Nie mehr werden sie zugrunde gehen. Die Mädchen freuen sich und tanzen. Jung und alt sind fröhlich. Ich, also Gott, werde sie trösten. Ich verwandle ihre Trauer in Jubel, ihren Kummer in Freude. Gott tröstet. Er wird Trauer in Jubel und Kummer in Freude verwandeln. Wie mutmachend ist doch diese Zusage. Gott malt den Israeliten regelrecht ihre Zukunft vor Augen. Noch geht es ihnen schlecht und sie müssen auch durch vieles durch. Doch Gott hat etwas Wunderbares für sie und auch für dich und mich bereit. Ja, am Ende von dieser Botschaft sagt Jeremia selbst: Darüber erwachte ich und fühlte mich frisch und gestärkt. Was ich daran spannend finde, Jeremia erlebt die Erfüllung dieser Verheißung nie. Denn die Israeliten sollen erst nach 70 Jahren zurück nach Israel kommen. Das hat Gott Jeremia auch bereits gesagt. Also er wusste, das wird noch lange gehen, und er wusste auch, da werde ich nicht mehr leben, das werde ich nicht miterleben. Und trotzdem ermutigt ihn dies zutiefst. Er bekommt regelrecht neue Kraft. Denn Gottes Verheißungen sind immer relevant. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir das zu wenig sehen, mich eingeschlossen. Wir denken vielleicht, ja, was bringt es mir schon, wenn mein Leben noch über längere Zeit schlecht verläuft und sich womöglich sogar bis zu meinem Tod nichts an meinen Umständen ändert? Was bringt es da zu wissen, dass es danach gut wird? Das ist doch nur ein Vertrösten auf die ferne Zukunft, ohne aktuelle Relevanz. Aber wir sehen, dass Jeremia dieses Denken fremd war. Für ihn ist diese Botschaft unglaublich wertvoll. Selbst wenn er gerade so vieles durchleidet und auch noch so vieles Schlimmes kommt, wenn Gott sagt, dass er das alles einmal wenden wird, dann bedeutet das doch auch, dass er ihn auch jetzt nicht vergessen hat. Und so ist das auch in unserem Leid. Ja, wir dürfen es Gott klagen und gleichzeitig von ihm ermutigen lassen. Denn wir sehen hier in dieser Geschichte, dass Israel schlussendlich diese Erfüllung dieser Verheißung erlebt. Und so dürfen eben auch wir darauf vertrauen, dass er auch uns gegenüber so handelt. Darauf bezieht sich eben auch dieser Psalm, Psalm 126, den Gudrun am Anfang gelesen hat. Darin wird beschrieben, wie sich die Israeliten freuen, als sie wieder zurück nach Jerusalem kamen. Also es ist schon später geschrieben, sie kommen zurück nach Jerusalem, sie freuen sich, sie jubeln. Doch auch da kamen wieder Nöte auf sie. Und so heißt es in der zweiten Hälfte des Psalmes: Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten, so wie du ausgetrocknete Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Wer unter Tränen die Saat streut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Sämann jetzt über den Acker, mit Sicht trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voll Gaben. Also das ganze Leid, das Schlimme, das die Israeliten damals erlebten oder was auch wir in unserem Leben wirklich haben, das wird hier verglichen, wie wenn man weinend sät. Aber wenn dann die Ernte schlussendlich kommt, wenn Gott seine Verheißung wahr macht, dann herrscht große Freude. Und das galt damals, so wie auch heute noch. Das macht doch Hoffnung. Und als Zeichen dafür gibt es auch bei Jeremia im Kapitel 32 eine spannende Geschichte. Da kommt der Neffe von Jeremia, kommt auf ihn zu Und er sagt ihm, du, ich habe einen Acker, aber ich kann diesen nicht mehr finanzieren, ich kann mir den nicht mehr leisten. Kauf mir den doch ab, damit er auch im Besitz von unserer Familie bleibt. So hat man das damals getan, man hat geschaut, dass die Familie ihren Besitz behält und ist füreinander da eingetreten. Aber halt, was hat Jeremia doch prophezeit? Er hat zu der Zeit prophezeit, dass Israel zugrunde gehen wird, dass die Babylonier Israel besiegen und das Volk wegführen wird. Was bringt der Jeremia und seiner Familie dieser Acker, wenn das Land bald eingenommen wird? Aber Gott sagt ihm, geh und kauf diesen Acker. Denn das soll ein Zeichen dafür sein, dass ich den Israeliten das Land wiedergeben werde und sie wieder Häuser und Äcker kaufen werden. Ein Zeichen der Hoffnung. Und diese Hoffnung erfüllt sich. Ja, darum geht es eben in diesem Abschnitt. Was ich auch interessant finde, so hat sich auch ein Teil von diesem Abschnitt in der Weihnachtsgeschichte, in die Weihnachtsgeschichte geschafft. So steht nämlich in Jeremia 31, Vers 15, der Herr sagt, in Rama, also es ist ein Ort, hört man Klagerufe und bitteres Weinen. Rahel, das ist die Frau von Jakob, Erzvater Jakob, weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Rahel ist als eben Frau von Jakob, die eine Stammmutter sozusagen von den Israeliten, also das Volk Israel stammt von ihr ab, die Nachkommen sind ihre Kinder. Und sie wurde in Rama eben begraben, das ist nur wenige Kilometer nördlich von Jerusalem. Und hier wird dargestellt, wie sie weint, wie sie trauert, dort wo sie begraben ist, darüber, wie die Israeliten weggeführt werden, wie sie besiegt wurden und sie darüber trauert. Und interessanterweise wird genau dieses Bild in der Weihnachtsgeschichte in Matthäus 2 wieder aufgenommen. Da heißt es, als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten, wurde er sehr zornig. Er befahl in Bethlehem und Umgebung, alle kleinen Jungen zu töten, die 2 Jahre und jünger waren. Das entsprach der Zeitspanne, die er aus den Angaben der Sterndeuter entnommen hatte. Also, da hat er gehört, ein neuer König soll geboren werden in Bethlehem und zu der Zeit, und deshalb hat er das so abgeleitet, dann muss ich die alle umbringen, dass der König nicht kommt und ihn vom Thron stürzt. Ja, so sollte in Erfüllung gehen, was Gott durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. Und dann kommt dieser Teil, in Rama hört man Klagerufe und bitteres Weinen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Dieser Vers wird hier direkt zitiert. Hier trauert Rahel, weil ihre Nachkommen umgebracht werden. Okay, nun gut. In Jeremia heißt es, dass Rahel trauert und sich nicht trösten lässt. Und in Matthäus kommt das halt nochmal. Was ist daran schon interessant, könnte man sagen. Und nun geht es eben nicht nur um diese Worte, um diesen einzelnen Vers, sondern darum, in welchem Zusammenhang sie stehen und dieser Vers steht. Denn diese Worte sollen nicht bedrücken, ach, die Kinder wurden umgebracht. Sicherlich ein Grund zu trauern, aber das soll in dieser Situation eben nicht bedrücken, sondern aufbauen. So hat Matthäus und auch die Juden, an die das Matthäus-Evangelium gerichtet war, dabei im Hinterkopf, was eben dazu bei Jeremia steht, was wir vorher gelesen haben. Oder was eben auch in den darauffolgenden Versen kommt, wo es heißt, doch der Herr sagt zu ihr, also zu Rahel, hör auf zu klagen, lass das weinen. Du sollst deine Kinder nicht umsonst großgezogen haben. Sie kehren aus dem Land der Feinde zurück. Es gibt Hoffnung für sie, sagt der Herr. Deine Kinder kehren in die Heimat zurück. Also die Aussage davon ist, es gibt Hoffnung. Als die Israeliten besiegt werden und weggeführt werden, da gibt es Hoffnung, weil Gott da ist und seine Verheißung gilt, dass er sie wieder zurückführen wird und alles zum Guten wenden wird. Und auch in der Weihnachtsgeschichte sehen wir, dass es da auch Hoffnung gibt. auch da ist es sehr dramatisch und das muss man auch gar nicht kleinreden. Alle kleinen Jungen in Bethlehem und der Umgebung werden umgebracht. Und gleichzeitig ist diese Hoffnung so nahe, wie bei Jeremia. Bei Jeremia war es die Verheißung der Rückkehr, die sich dann erfüllen würde. Doch in der Weihnachtsgeschichte ist es eben dieses eine Kind, das nicht umkommt. Das kleine Kind, das vor Herodes flüchtet, damit es nicht umgebracht wird. Das kleine Kind, was die Wendung in Person ist. Jesus, er, der wirklich alles zum Guten wenden wird. Er, der einmal alle Trauer und allen Kummer in Jubel und Freude verwandeln wird. Amen. Ja, und so wollen wir Jesus eben auch anbeten. Zuerst nun mit einem Lied, wo wir ihn als Sieger feiern. Und dann im Abendmahl, wo wir seinen größten Sieg feiern, dass er am Kreuz sein Leben für uns gab und uns dadurch den Weg zu Gott gebracht hat.